Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Hasta la vista, baby.
How many times you've seen this?
Oh, about 100. Everyone in this world is one of three kinds. Good Terminator, a bad Terminator, and neutral.
Ja, es gibt drei Sorte Menschen. Einen guten, einen schlechten und einen neutralen Terminator. Lebensweisheiten von Glenn Close im Film Hillbilly Elegy. Ein Gespräch mit dem Regisseur, mit Oscar-Preisträger Ron Howard, gibt's hier in Vollbild. Und auch ein literarisches Schwergewicht wird zu Gast sein, Daniel Kehlmann, denn er ist in letzter Zeit auch vermehrt im Film unterwegs. Viel Spaß bei Vollbild. Das kalifornische Schwestern-Trio heim von ihrem neuen Album Women in Music Part 2. Der erste Lockdown im Frühjahr war für die Filmbranche zwar wirtschaftlich katastrophal, aber zumindest konnten sie auf ein Ende der Beschränkung nach einigen Monaten hoffen. Jetzt ist die Situation komplizierter. Wir haben zwar bisher nur einen Lockdown light, aber wie lange die erneuten Kinoschließungen dauern werden und ob nach möglichen Kinoöffnungen vielleicht wieder ein erneuter Lockdown folgen wird, das weiß niemand abzusehen. Auch ob die Berlinale nächstes Jahr stattfinden kann, steht in den Sternen. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten.
Du siehst müde aus.
Ich frag mich, was aus mir noch werden soll. Außerdem bin ich pleite.
Was Patience, gespielt von Isabelle Huppert in der französischen Krimikomödie, eine Frau mit berauschenden Talenten droht, die Pleite, davor hat so mancher Angst in der Filmbranche. Und die derzeitige Unsicherheit macht es nicht besser. Planbar ist im Augenblick nichts. Eine Frau mit berauschenden Talenten war im Oktober zunächst erfolgreich angelaufen.
Also ein Film wie Eine Frau mit berauschenden Talenten ist am Startwochenende in 70% der Kinos ausverkauft gewesen. Der Film hat ja bis jetzt schon trotz dieser Kapazitätseinschränkung 140.000 Besucher. Das ist ja eigentlich ein richtiger Erfolg.
Meint Thorsten Frese, der Geschäftsführer des Filmverleihs Neue Visionen, der den Film in Deutschland herausgebracht hat. Nach dem vielversprechenden Start kam allerdings der erneute Lockdown.
Das Zuschauerpotenzial ist nicht ausgeschöpft, bei weitem nicht. Und genauso wie der Film jetzt lief, wird er natürlich nicht nochmal zwei Monate später im Kino laufen können.
Der Filmverleih bleibt auf den Kosten für Werbung und Lizenzen sitzen. Neue Visionen hatte trotz eingeschränkter Zuschauerkapazitäten wieder Filme ins Kino gebracht. Der erneute Lockdown bedeutete einen Schock.
Das Problem ist ja vor allen Dingen, dass wir nicht richtig planen können. Das macht Mürbe im Kopf und verschleißt sehr viel Energie und Motivation.
Die Unsicherheit werde erstmal bleiben. Trotzdem, so Frese, werde der Verleih die nächsten Filme starten, sobald die Kinos wieder offen sind.
Aber ich bin großer Hoffnung, dass es sich irgendwann auch wieder normalisiert.
Einen ähnlich tapferen Zwangsoptimismus zeigt auch die Co-Leiterin des Filmfestivals Around the World in 14 Films, Susanne Bieger.
Die Planungsunsicherheit ist natürlich dieses Jahr das ganz, ganz große Problem. Aber es bleibt einem ja wirklich nichts anderes übrig.
Das Festival, das sich in den 14 Jahren seines Bestehens in Berlin einen veritablen Platz als Schau internationaler Festivalhöhepunkte erarbeitet hat, sollte ursprünglich Anfang Dezember stattfinden. Jetzt hat die Festivalleitung den Start auf unbestimmte Zeit verschoben.
Man kann ja jetzt kein Datum nennen, denn jedes Datum, das man nennt, ist ja eine Variable, über die man überhaupt keine Kontrolle hat. Wir sind komplett vorbereitet. Wir könnten an den Start, wenn denn das Kino offen wäre, und so werden wir das auch handhaben.
Zum Glück für das Festival bleiben auch die Sponsoren am Ball. Und die bisherigen Kosten, so Susanne Bieger, können umgeschichtet werden. Allerdings sei der Zeitrahmen eng.
Also nächstes Jahr wird sich wahnsinnig viel beeilen. Nicht nur was Festivals angeht, sondern auch die ganzen Kinostarts. Wobei wir wirklich hoffen, dass wir im Januar an den Start können. Und das wäre trotz allem noch ideal.
Bei Deutschlands wichtigstem Filmfestival, der Berlinale, ist man ebenfalls zweckoptimistisch.
Naja, wir hatten schon die Hoffnung, als der Lockdown light angekündigt wurde, dass sich dadurch die Infektionszahlen verbessern werden und dann im Februar die Kinos wieder geöffnet werden können oder vielleicht schon im Januar.
Aber selbst wenn die Berlinale im Februar stattfinden kann, meint Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek, wäre das kein normales Festival.
Da haben wir uns sehr ausführlich mit auseinandergesetzt und Pläne entwickelt. Natürlich ist uns bewusst, dass wir sowas wie einen Empfang für 2000 Personen gar nicht erst andenken brauchen und haben uns voll darauf eingestellt, dass wir im Februar uns sehr auf die Kinovorführungen konzentrieren werden.
Auch die Anzahl der Filme wird geringer sein, nicht im Wettbewerb und den Encounters, aber in den Sektionen Panorama und Generations. Und aufgrund der Hygienevorgaben wird es auch nicht wie letztes Jahr 330.000 Zuschauertickets geben.
Dann müssten wir doppelt so viele Kinos anmieten. Das geht nicht.
Trotzdem wird nicht an eine Verschiebung gedacht. Denn bis April bleibt die Lage unsicher und im Mai folgt Cannes.
Eine Positionierung nach Cannes wäre ja für die Berlinale keine Option, weil die gesamte Branche nach Cannes reisen würde und dann nicht nochmal zur Berlinale kommen würde.
Falls die Berlinale im Februar abgesagt werden muss, könnten Bereiche wie etwa der europäische Filmmarkt digital stattfinden. Ob man dann, wie Cannes dieses Jahr, den Filmen statt der Festivalpräsentation ein Berlinale-Label anbietet, wird neben anderen Optionen angedacht. Zumindest springen die Sponsoren nicht ab.
Wir sind ja natürlich in der guten Lage, dass niemand in einer besseren Lage ist.
Alternativen für andere Kulturevents bieten sich den Sponsoren derzeit nicht an. Auf jeden Fall, meint Rissenbeek, wird die Berlinale, sollte sie nächstes Jahr tatsächlich stattfinden, ein Publikumsfestival bleiben und nicht auf die Fachwelt reduziert werden.
Dieser Wunsch für Fachpublikum und Journalisten, die Vorführung zu organisieren, der Wunsch steht im Weg, dass wir wahrscheinlich weiterhin verschärfte Reiseregelungen haben und dass es für viele Menschen eher problematisch sein wird, aus dem Ausland anzureisen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man für ein Berliner Publikum was machen kann, ist in meinen Augen größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die internationale Reiseregelungen wieder gelockert werden.
Das sagt Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek im Corona-Update von Christian Berndt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nächste Runde unseres Double Speed Dating. Bitte den Platz wechseln. Ab jetzt 30 Sekunden.
Hallo, ich bin Malte und suche eine blonde Frau. Du bist aber nicht blond.
Mareike. Ich habe mir auch was anderes vorgestellt. Mindestens 10 cm größer.
Nanu, trotzdem müssen wir ja mal nur 30 Sekunden miteinander reden, ne?
Kann ja nicht schaden.
Auf jeden Fall besser, als sich anzuschweigen. Hast du schon jemanden gefunden?
3 Favoriten bisher, der Rest war Murks. Und du?
Nur Schrott.
Wie ich?
Nee. Ja, wie du und ich.
Und nächste Runde.
€10 bitte.
So, das ist die Audio Guide.
Und 10 zurück.
Parkett rechts, da lang bitte.
Drücken Sie bitte die 1. Der Dirigent erhebt die Arme und wartet noch einen letzten Moment auf das Verklingen des Gemurmels. Bevor er beginnt, herrscht absolute Stille bis zu den hintersten Plätzen. Auch die leisesten Huster oder kleinste Geräusche können ihn dazu bewegen, die Pause hinauszuzögern. Der Dirigent wird erst beginnen, sobald komplette Stille eintritt.
Ob ich und Kaminski, die Vermessung der Welt oder Ruhm, Daniel Kehlmanns Romane, sind Bestseller. In den letzten 3 Jahren ist der Autor aber verstärkt auch in der Theater- und Filmwelt in Erscheinung getreten. Immer wieder hat er Drehbücher geschrieben. So zum Beispiel zu seinem 2-Personen-Stück Heiligabend. Bei Arte und im ZDF ist nun der Film zu sehen. Das Verhör in der Nacht heißt er. Matti Geschonek hat Regie geführt und Charlie Hübner spielt darin einen Polizisten, der die Philosophie-Dozentin Judith, gespielt von Sophie von Kessel, am Weihnachtsabend in ihrem Hotelzimmer verhört. Sie soll mit ihrem Ex-Mann einen Bombenanschlag geplant haben. Das Verhör wird zum Wortduell zwischen den beiden, ein Wortduell auch über Politik.
Das hier mag ein schlechtes System sein.
Aber es ist immer noch das Beste, das es gibt. Diesen profunden, geistreichen und originellen Satz habe ich allmählich oft genug gehört.
Vielleicht, weil er stimmt?
Aber was, wenn er nicht stimmt? Was, wenn es nicht das beste System ist? Was, wenn es eigentlich ein grausames System ist, das die Menschen ausbeutet und sie in Angst und Unwissenheit hält und sich im Augenblick sogar ganz von der Demokratie verabschiedet? Hm? Was dann?
Ein Ausschnitt aus dem Film Das Verhör in der Nacht. Ich habe mit Daniel Kehlmann gesprochen. Zunächst über den Reiz, dieses 2-Personen-Wortduell von einem Theaterstück in einen Film umzuarbeiten.
Ja, das, was erstmal ein vielleicht Befremden erzeugt an der Idee, kann man das machen, ein Film, und man sieht die ganze Zeit nur 2 Leute oder es sprechen nur 2 Leute. Genau das hat mich dann daran interessiert. Kann man das machen? ein Film und man sieht die ganze Zeit nur zwei Leute sprechen. Geht das überhaupt? Und ich habe auch sofort gesagt, also wenn wir das machen, dann muss es aber bei dieser puristischen Anordnung bleiben. Also es können da nicht plötzlich andere Leute auftreten und mitreden. Und es war dann aber auch sofort klar, dass der Produzent, Herr Elschott, und der Regisseur Matti Geschonek, dass die das auch überhaupt nicht anders wollten. Also ja, das hat mich dann interessiert. Kann man das überhaupt machen und wie?
Sie bewegen sich ja plötzlich auch im Fernsehen in einem Kontext, wo das Krimi-Genre sehr populär ist. Und Ihre Anlage vom Plot her ist ja auch so ein bisschen Krimi, ne? Es gibt Terrorverdächtige, Polizisten, eine eventuell tickende Bombe, ein Kampf gegen die Zeit. Also es klingt ja erstmal nach Action, aber wie Sie schon beschrieben haben, es ist ja eher eine puristische Anordnung und ein Verhör, dessen ganze Spannung sich ja aus der Kommunikation speist. War das dann für Sie auch ein Spaß an einem bewussten Gegenentwurf zu den im deutschen Fernsehen sonst üblichen Krimi-Konventionen zu arbeiten?
Also es lief darauf hinaus, dadurch war das ein Spaß, ja. Dazu kommt, dass das auch Schauspieler sind, die man beide schon in Krimis gesehen hat. Und es war dann schon interessant, alles in den Dialog zu verlagern. Und eben auch, was mich auch in dem Stück gereizt hat, wird dann natürlich im Fernsehen noch relevanter, den terroristischen Hintergrund nicht einfach vorauszusetzen, sondern wirklich zu erforschen. Die Frage, was beschäftigt so jemand, wie kann das auch verständlich sein? Und in gewisser Weise muss ja jede Figur Recht haben. Das heißt, auch der mögliche Terrorist, in dem Fall die mögliche Terroristin, muss in gewisser Weise Recht haben, aus ihrer eigenen Position heraus. Sonst macht man sich's zu leicht. Und das ist dann natürlich auch etwas, was man so im Fernsehen auch nicht jeden Tag machen kann oder auch nicht jeden Tag sieht.
Das war ja aber auch was, was in der Vorlage schon die Herausforderung war, oder? Also es geht ja um diesen verbalen Machtkampf zwischen den beiden. Inwieweit haben Sie das nochmal umgearbeitet, dass dieser Kampf um die Dominanz, was sich ja immer wieder verschiebt, fürs Fernsehen gut funktioniert?
Also wir haben eine wesentliche Entscheidung getroffen, Matti Geschonek und ich, nämlich im Stück läuft das Ganze in Echtzeit. Also im Stück ist der mögliche Anschlag genau Mitternacht geplant und es läuft tatsächlich eine Uhr und dadurch kann man im Publikum auch auf die Uhr schauen und sie kann sehen, wie sehr sich der Anschlag nähert, wie viel Zeit der Polizist überhaupt noch hat für sein Verhör. Das haben wir uns gleich am Anfang entschieden wegzulassen, weil während die Uhr auf der Bühne ja wirklich real ist und man die laufende Zeit mit den Schauspielern teilt, wäre das im Film klar als Gimmick erkennbar gewesen. Diese Dringlichkeit, die Echtzeit im Theater erzeugt, ist im Film nicht zu machen und deswegen haben wir das weggelassen. Und dadurch gibt es eine noch stärkere Konzentration auf den Dialog und das Gespräch zwischen den beiden. Und dann kommt etwas hinzu, was zunächst mal selbstverständlich ist, aber dann in der konkreten Arbeit auch überhaupt nicht selbstverständlich. Nämlich im Film kann man viel leiser sprechen, man kann Großaufnahmen machen, man kann viel näher an die Schauspieler herankommen. Und das heißt, man kann auch sehr stark Konflikt zurücknehmen und verinnerlichen, weil man die Schauspieler wirklich von der Nähe sieht. Und das war besonders interessant für Sophie von Kessel, weil sie es ja auch auf der Bühne gespielt hatte. Sie hatte das Stück in München gespielt und ich glaube, das war wirklich nicht leicht für sie, hat sie mir auch erzählt. Sie hat die Rolle wirklich völlig anders angelegt.
Es ist interessant, was Sie sagten mit der Echtzeit, dass Sie beschlossen haben, dass das im Film nicht funktioniert, weil ja ganz viele Filme auch immer genau mit Echtzeit spielen und die Serie 24, das war ja die Grundidee der ganzen Serie. Ich würde gerne nochmal auf die Dialoge kommen. Also wie Sie schon sagten, das ist so ein Kammerspielkampf zwischen einem Staatsschützer und einer Philosophieprofessorin und Sie diskutieren ja viel auch über das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit und der Frage, ob der momentane Staat das beste System sei oder ein grausames System, das sich mehr und mehr von der Demokratie verabschiedet. Das sind Themen, die im deutschen Kontext ja schon lange aktuell sind, wenn man an die RAF denkt oder so. Aber haben Sie dieses Thema in den letzten 3 Jahren, seitdem das Theaterstück uraufgeführt wurde, 2017 nochmal anders gedacht?
Es ist natürlich richtig, was die Professorin sagt, geht in Richtung linker Terrorismus und damit automatisch in Richtung RAF. Es kam tatsächlich mit einem Regisseur, der das später im Theater gemacht hat, es gab ja mehrere Aufführungen, kam die Frage auf, wäre es nicht sogar zeitgemäßer, wenn das rechter Terrorismus wäre? Da habe ich gesagt, ja, ich verstehe den Gedanken, aber der rechte Terrorismus, den kann ich nicht so schreiben, dass man das Gefühl hat, der könnte auch Recht haben in gewisser Weise. Der hat einfach in gar nichts Recht, weil eben auch keine humanistische Grundintention ihm zugrunde liegt. Das heißt, das könnte vielleicht jemand anderer machen. Ich sage nicht, das geht nicht, aber das kann und will ich nicht machen. Es ist natürlich wahr, dadurch, dass linker Terrorismus bei uns nicht mehr so ein Thema ist und nicht mehr so existiert, bekommt das automatisch in manchen Momenten der Diskussion zwischen den beiden eine gewisse Retro-Atmosphäre, weil das Debatten der 70er Jahre waren. Aber sie bringt ja auch Beispiele über zeitgenössische heutige Unterdrückung, die das Thema relevant machen. Dass es nicht mehr in Mode ist, heißt ja nicht, dass sie nicht auch in gewisser Weise, wohl nicht bis zur letzten Konsequenz, aber zumindest ihrem Ansatz recht haben kann.
Ich würde gerne noch ein ganz bisschen, mich interessiert auch das Thema, wie Sie sich in der Literatur und im Film bewegen. Denn Sie haben ja auch schon mehrere Drehbücher für Filme geschrieben, also für die Literaturverfilmung Ihres eigenen Romans, die Vermessung der Welt oder auch jetzt für Daniel Brühls Regiedebüt Nebenan. Interessant ist ja auch zum Beispiel, wie Sie in der Vergangenheit mit den literarischen Vorlagen umgegangen sind, also bei die Vermessung der Welt. Haben Sie im Roman auf Dialoge verzichtet? Das war indirekte Rede und im Film setzen Sie dann darauf. Was haben Sie im Laufe Ihrer Erfahrung mit dem Schreiben für Film gelernt, was die Dialoge für den Film und Sprache im Film angeht?
Also das widerspricht jetzt ein bisschen dem Ansatz bei Verhör in der Nacht, weil dieser Film wirklich nur Gespräch ist letztlich, aber eben sehr dramatisch aufgeladenes Gespräch durch die Verhörsituation. Aber ansonsten habe ich gelernt, ich habe auch gerade für Detlef Buck eine Thomas-Mann-Adaption geschrieben, also die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Das wird auch Anfang nächsten Jahres ins Kino kommen, wenn es dann überhaupt Kinos gibt, aber der Film ist abgedreht. Ich habe gelernt, dass diese Regel, dass in einem Drehbuch jede Szene, die länger ist als 1,5 Seiten, schon anfängt zu lang zu sein, dass das stimmt. Man muss schon einen guten Grund haben, wenn eine Szene länger ist als 1,5 Seiten. Und das heißt, ein Film, besonders wenn man was adaptiert, ist dann wirklich schon sehr stark auch ein Medium der Konzentration, der Verdichtung. Man muss alle Konflikte irgendwie in die Dialoge bringen, in das dialogische Geschehen zwischen den Schauspielern. Und man hat nicht so viel Zeit. Das Merkwürdige ist, wenn in einem 500-Seiten-Roman man sich mal für 20 Seiten langweilt, das macht überhaupt nichts. Ich finde, Proust ist der größte Romanautor aller Zeiten und man langweilt sich oft in der Suche nach der verlorenen Zeit und das macht aber nichts. Das nimmt man gerne in Kauf, das stört einen nicht. Im Theater ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein wenig durchhängt, aber es ist viel schlimmer. Man hat viel weniger Langeweile-Toleranz im Theater und man hat überhaupt keine im Film. Ich habe da keine größere Theorie, warum das so ist. Es ist einfach so.
Haben Sie das Gefühl, dass das Schreiben von Drehbüchern auch eine Rückwirkung auf das Schreiben von Prosa hat?
Ich glaube schon. Also definitiv war das so beim Schreiben fürs Theater. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich auch meine Prosa szenischer geworden ist und dass ich mehr in Szenen denke, seitdem ich angefangen habe, fürs Theater zu schreiben. Das hat mir wirklich sehr geholfen und auch meine Arbeit als Romanautor erweitert. Ich habe jetzt eben vor allem die letzten 3 Jahre viel an Drehbüchern gearbeitet. Ich bin noch nicht sehr weit mit dem neuen Roman, aber ich habe das Gefühl, dass es wiederum mich dazu bringt, mehr bildlich zu denken. Weil das ist ja doch dann ein wichtiger Unterschied wieder zwischen Theater und Film, dass im Film das Bild eben doch so wichtig ist. Immer auch die Frage der Umgebung, was passiert da, was sieht man da. Und da ist eben dann auch wieder die Arbeit mit Regisseuren sehr lehrreich. Dass bei Felix Krull eine Szene, die ich einfach in einem Innenraum verortet habe, ein langes Gespräch, dass dann Detlef Buck sagt, das machen wir draußen, da passiert was im Hintergrund. Und dann sagt man, ja klar, ist Film, da sollte besser was im Hintergrund passieren. Und das führt dann doch wieder zu so einer generellen Öffnung. Und das andere auch, natürlich, wenn man einen Film schreibt, hat man natürlich ganz oft zu tun mit der Frage, lohnt sich das? Ist das zu teuer? Also nochmal, bei Felix Krull gibt es eine wunderbare Szene bei Thomas Mann in einer Zirkusarena. Ich habe das zunächst mal ins Drehbuch reingeschrieben. 2 Minuten, tolle Szene, nicht wichtig für die Handlung, aber eine schöne Erweiterung des Charakters, wo er als Kind ins Kino geht. Dann sagt natürlich sofort der Produzent mit Recht, du, das kostet 1 Million und dauert 2 Minuten und bringt den Film nicht weiter. Sag mal, ja, stimmt eigentlich, und streicht das wieder. Aber wenn man dann an den Schreibtisch wieder zurückgeht und Prosa schreibt, dann freut man sich doppelt, dass man jede teure Abschweifung machen kann. Und auch ganz wichtig, dass man nachdrehen kann, unter Anführungszeichen. Beim Film ist es ja so, wenn der Film fertig ist und man hat nicht eine teure Hollywood-Produktion, dann ist er fertig. Bei der Prosa, wenn das Manuskript fertig ist und es fällt einem noch ein, kann man zurückgehen und alles umschreiben. Und das kommt einem ganz selbstverständlich vor, bis man mal Film gemacht hat. Und wenn man mal Film gemacht hat, dann freut man sich so an dieser Möglichkeit, nachdrehen zu können auf dem Papier, so viel man möchte.
Jetzt gibt es erstmal die Möglichkeit, das Ergebnis ihrer Arbeit als Drehbuchautor zu erleben. Der Film Das Verhör in der Nacht läuft am Freitag, den 27. November um 20.15 Uhr bei Arte, am 30. November zur gleichen Zeit im ZDF und ist schon jetzt online in den beiden Mediatheken zu finden. Vielen Dank, Daniel Kehlmann.
Sehr, sehr gerne.
Und in der kommenden Stunde geht's in Vollbild um die Verfilmung eines Buches, das als Trump-Erklärbuch gilt, Hillbilly Elegy. Ich habe über die Verfilmung mit dem Regisseur gesprochen, mit Ron Howard.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Konserviert die letzten 24 Stunden.
Wollen Sie sich nicht ruhig die Zeit nehmen?
Dieser einzigartige Moment, etwas schon einmal erlebt zu haben.
Setzt man die Schleife zurück. Erlebt man den Tag nochmal aufs Neue.
Ja, jetzt gibt's erstmal ohne Zeitschleife eine Stunde Vollbild mit einem Oscar-Preisträger, mit Ron Howard. Und später widmen wir uns dann diesem gewissen Gefühl von und täglich grüßt das Murmeltier, das dieses Corona-Jahr so mit sich bringt. Hier ist einmal einer, der auf den Regenbogen, auf die Liebe setzt, Miles Sanko mit Rainbow in Your Cloud. Netflix scheint derzeit eine kleine Oscar-Offensive zu starten. Anfang Dezember erscheint Mank von David Fincher und in der kommenden Woche Hillbilly Elegy von Oscar-Preisträger Ron Howard. Dabei hat sich Howard einen Bestseller vorgenommen, denn Hillbilly Elegy basiert auf den Memoiren von J.D. Vance. Anke Lewicke kennt beides, das Buch und den Film. Sie ist im Studio hier. Anke, das Buch galt ja als Trump-Erklärbuch. Warum genau?
Ja, nach der Trump-Wahl 2016 wurde es so von den Medien ein bisschen als Rosetta-Stein, als Schlüssel wahrgenommen zu einer Gesellschaftsschicht, die man vernachlässigt hatte, medial, politisch und eben auch sozial. Und man muss sich das Buch so ein bisschen wie eine autobiografische Sozialreportage aus dem Rust Belt in Ohio vorstellen. Also anhand seiner Familie macht der Autor eben den Kreislauf von Gewalt und Armut klar, in der seine Familie gefangen ist, und gibt damit so eine Stimmung wieder in diesem Rust Belt, die von Aggression und auch von Selbstzerstörung gezeichnet ist. Und das fand eben die liberale Presse sehr interessant, weil sie von dem Alltag, der dann ja letztlich aus allen gesellschaftlichen Koordinaten gefallen ist, keinen Begriff hatte. Die konservative Presse fand das Buch wiederum interessant, weil er ja von allem erzählt, der, wie sie dann selbst sagen, sich aus der Scheiße gezogen hat. Und das hat ja G.D. Vance. Er ist ja mittlerweile, hat in Yale studiert und ist ein anerkannter und berühmter Wirtschaftswissenschaftler.
Anke, wir sprechen noch weiter über J.D. Vance und den Film. Erstmal geben wir aber dem Regisseur Ron Howard das Wort, denn ich hatte die Gelegenheit, mit Ron Howard per Videokonferenz kurz zu sprechen. Und er hat gesagt, welche Aspekte ihn bei den Memoiren interessiert haben und auch welche nicht so sehr.
Well, I was really interested in the story of the family, the complexity of that family.
Mich interessierte die Geschichte der Familie, die Komplexität dieser Familie, die geprägt war von den kulturellen Eigenheiten der Region, von der Dysfunktionalität ihrer Generation.
But also I felt very, very relatable, because
Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es eine allgemeinere Geschichte ist. Denn jeder von uns kommt aus einer Familie mit kulturellen Eigenheiten. Es ist also eine sehr eigene Geschichte, aber auch eine, die universeller ist. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine Gelegenheit, neue Perspektiven für mehr Menschlichkeit aufzuzeigen.
Die Familie kommt ursprünglich aus Kentucky. Sie erwähnten die kulturellen Eigenheiten. Welche sind das?
Die Familie kommt aus den Bergen Kentuckys, aus den Appalachen. Und sie ist dann vom Südwesten der USA nach Ohio in den mittleren Westen gezogen. Auch wenn der Titel Hillbilly Elegy ist, so ist J.D. Vance ja kein wirklicher Hillbilly, kein wirklicher ungehobelter Hinterwäldler. Aber er fühlt das Echo dieses Codes, dieser Verhaltensmuster und der Probleme, die dadurch entstehen, aber auch der Stärken, auf die er vertrauen kann. Ich fand das interessant. J.D. eröffnet in seinem Buch auch eine soziopolitische Dimension. Er sieht seine Familie als beispielhaft für eine Region und spricht dann über die Politik des Landes. Das hat mich nicht so interessiert. Der Film sollte ehrlich sein, was die wirtschaftlichen Schwierigkeiten angeht, die Hürden, die sie nehmen müssen. Aber es ist keine Polemik. Es ist eine Geschichte des persönlichen Wachsens und Reifens. Und es ist eine Geschichte, die anerkennt, wie die Frauen in J.D.'s Familie für ihn kämpfen. Seine Mutter hat ihm Schwierigkeit bereitet, ja, aber seine Schwester, seine Großmutter, seine Freundin Usha, die er später heiratet, all diese Frauen bewirken etwas in seinem Leben. Ich wollte das feiern und zeigen, auch wenn Menschen in seinem Leben Entscheidungen getroffen haben, die sie später bedauern, so gab es doch Momente, in denen sie gute Entscheidungen getroffen haben, die dem jungen und jungen Mann J.D. halfen. Und das wollte ich in dem Film anerkennen.
That really benefited this boy, J.D., and later this young man, J.D., and that's what I wanted to acknowledge in this story.
Sie haben schon früher wahre Geschichten verfilmt, etwa in Apollo 13, Frost Nixon, A Beautiful Mind und jetzt Hillbilly Elegy. Warum fühlen Sie sich zu diesen Geschichten hingezogen?
Ich glaube, es ist die Gelegenheit, Figuren extrem zeichnen und in extreme Situationen bringen zu können. Man kann die Menschen im Film in einer unglaublich dynamischen Art und Weise auf den Prüfstand stellen. Und die Zuschauer akzeptieren es, weil sie wissen, dass es wirklich passiert ist. Die Wahrheit ist ja wirklich seltsamer als die Fiktion. Wenn du dir so etwas ausdenkst, wie zum Beispiel jetzt in Hillbilly Elegy, einige Szenen zwischen J.D. und Mamaw, gespielt von Glenn Close, oder J.D.'s Mutter, ich bin mir nicht sicher, ob das Publikum sie glauben würde. Aber auch jetzt mussten wir diese Szenen besonders glaubwürdig gestalten. Und das war sehr schmerzhaft. Es war schmerzhaft für J.D., uns im Detail zu erklären, wie diese Momente der Gewalt und der Übergriffe aussahen. Aber das war wichtig für die Glaubwürdigkeit des Films.
Das sagt der Regisseur Ron Howard über seinen neuen Film Hillbilly Elegy und über dieses amerikanische Leben, das Howard in diesem Film und seinen anderen Filmen darstellt. Darüber sprechen wir gleich nach dieser Band hier, Tellquist, um den Musiker Sebastian Eggerbauer mit dem neuen Song Fun. Vom Bestseller auf den TV- oder Computerbildschirm Hillbilly Elegy läuft bei uns, wie gesagt, bei Netflix. Und wir haben gerade den Regisseur Ron Howard zu seinem neuen Film gehört, der in den Staaten recht kontrovers aufgenommen wird. Und wie die Buchverlage ist auch der Film eine Art Ich-Erzählung. Die Handlung springt zwischen den Zeiten der schweren Kindheit in Ohio und der Gegenwart in Yale, der Elite-Universität.
Die Route 23 führt zwar nicht nach Yale, aber ich bin dem Traum von etwas Besserem näher gekommen als alle anderen von uns. Ich konnte es sehen, es lag direkt vor mir, aber irgendwie wusste ich, dass der Weg dorthin steinig war. Aber es gibt keinen anderen Weg.
Ja, und der Film beschreibt also den steinigen Weg von J.D. Vance. Anke Lewicke ist weiter im Studio. Anke, worin liegt denn der Hauptvorwurf der US-amerikanischen Kritik?
Also erstmal muss ich sagen, ich fand das ganz spannend so und interessant zu lesen. Also es waren jetzt gar nicht nur so reine Verrisse, sondern in der Kritik haben auch immer Auseinandersetzungen stattgefunden, als würden sich die Kritikerinnen und Kritiker über diesen Film auch in einen Dialog mit ihrem Land treten. Und zwar hat der Film ja genau dieselben Probleme wie eben die kulturelle Elite in den Staaten, weil sie alle keinen Begriff einfach von dem Alltag im Westbelt haben. Wie stellt man das überhaupt dar? Also der Film wird im Grunde als ein Symptom davon wahrgenommen und dann auch entsprechend daraufhin kritisiert, weil, und das ist so der Hauptaspekt, dass Ron Howard eigentlich wie ein Tourist sich diese ganze Gegend anschaut, dass er eher immer so die Schauwerte sich herausnimmt, also das exzessive Verhalten der Mutter, die schnell drogensüchtig war, dann die Brutalität des Großvaters, das wird alles so ausgestellt und die Familie wirkt deshalb auch so ein bisschen so wie vorgeführt, weil nie ein gesellschaftlicher Zusammenhang erstellt wird. Also sie bleiben alle so Einzelfälle und du hast es ja schon gesagt, es ist eine Ich-Erzählung, also es ist ja eigentlich ein Blick von innen. Das würde ja bedeuten, dass wir sehen, wie sich dieser Junge entwickelt. Aber der Junge bleibt interessanterweise oder merkwürdigerweise in diesem Film eine Leerstelle. Also wir wissen gar nicht, was ihn dann eigentlich angetrieben hat, wie er es geschafft hat, dann doch in Yale zu landen, sondern er bleibt im Film eigentlich nur die Reaktion. Und wenn man dann noch ein bisschen in seiner Autobiografie nachliest, dann kriegt man schon mit, dass die Armee wohl sehr wichtig war, weil sie so ein bisschen seinen Alltag strukturiert hat. Klar kriegt man mit, dass er in der Armee war, aber welche Bedeutung das alles hatte, nicht. Also das ist schon seltsam, dass man da einen Film so zuguckt, wo man so Real Horror sieht, aber doch nie die Härte, die da ist, die da wirklich herrscht, diese Verrohung.
Ron Howard hat ja eben im Interview gesagt, dass er diesen soziopolitischen Kontext, der in den Memoiren ist, dass er den explizit rauslassen wollte und vor allem eine komplexe Familiengeschichte erzählen wollte. Die Kritik in den USA ist ja auch, was du schon eben gesagt hast, dass der Blick so ein bisschen von oben herab auf ein soziales Milieu ist und die Figuren dann doch ein bisschen zu karikaturenhaft und stereotyp geworden sind. Auf mich wirkt es fast ein bisschen so, als wären die ganzen Debatten darum, wie man soziale, gesellschaftliche Schichten darstellt, die ja so aktuell sind heute, so ein bisschen an Ron Howard und seinem Film vorübergegangen.
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, er gilt ja politisch als Liberaler, aber ästhetisch als Konservativer. Und man spürt dem Film eigentlich an, dass er keine künstlerische Haltung hat. Und deshalb sieht das alles so, ja, ich würde mal sagen, aus wie in Hollywood vor 25 Jahren. Also dieses ganze Licht fand ich so merkwürdig, weil es ist immer so schön und hell und es scheint die Sonne. Und in Yale und auch in der schlimmen Vergangenheit in Ohio ist immer dasselbe Licht. Und die Bilder auch in der Kindheit, die kennen immer eine Perspektive, einen Horizont. Also die ganze Enge und Klaustrophobie, die da herrscht, die ist in den Bildern nie präsent. Und es gibt schon so sehr emblematische Szenen. Also zum Beispiel, wenn die Großmutter, die dann später, wo der Junge dann später wohnt, dann bettelt bei der Essensversorgung, dass sie noch einfach auch für ihn eine Portion bekommt. Da ist ja viel drin. Aber das wird dann eben gesellschaftlich nicht eingebettet. Also auch die ganze Dysfunktionalität in der Familie, wenn er es darauf fokussieren wollte, das kann man ja nicht ohne einen gesellschaftlichen Zusammenhang erzählen. Und der Film spielt einfach in so einem luftleeren Raum. Und wenn er dann in Yale ist, da habe ich aber auch das Gefühl, dann sitzt er da an so einem Tisch und erzählt, wo er herkommt. Und dann gucken sie ihn alle plötzlich ganz komisch an.
Man fragt sich ja schon, wer sind all diese Rednecks?
Diesen Ausdruck verwenden wir nicht.
Oh, nein, nein, ja, ich... Ich wollte nicht andeuten, aber es ist sicher, wenn man eine der Top-Bildungseinrichtungen der Welt besucht, dann findet
man
gewiss...
Meine Mutter hatte den zweitbesten Abschluss an ihrer Schule. Sie ist die klügste Person, die ich kenne. Wahrscheinlich klüger als jeder sonst hier im Raum.
Ja, da kriegt man das ja mit. Nur da sitzen zwei verschiedene Formen der Stereotypen an einem Tisch. Dann fällt dann auch noch, wenn sie wieder nach Hause fahren, dann ist das doch wie ein fremder Planet. Und genau so zeigt eben einfach Ron Howard das Leben dort, den Alltag. Es ist wie ein fremder Planet für ihn.
Nicht ganz so schlecht weggekommen sind in den Kritiken die Schauspielerinnen und Schauspieler, allen voran Glenn Close. Wie siehst du das?
Ja, du, das ist für mich so, ich lege euch jetzt hier die Hollywood-Performance hin. Ich will meinen Oscar. Also da hat sie so eine Perücke auf und hat den Mund immer nach unten gezogen. Ich sehe aber die ganze Zeit Glenn Close. Dasselbe bei Amy Adams, die Mutter spielt. Ich meine, man kann wunderbar Drogenexzesse spielen, aber damit macht man noch nicht die Tragik einer Figur klar. Also ich finde das alles so doch sehr oberflächlich und da ist es wieder, ja, Hollywood steigt mal hinab.
Wie reiht sich denn Hillbilly Elegy eigentlich in die bisherige Filmografie? Filmografie von Ron Howard ein. Auffällig ist ja bei dem Regisseur, darüber hatten wir auch im Interview gesprochen, dass er seine Stoffe bevorzugt im wirklichen Leben sucht, weil dort, sagt er, die extremsten Geschichten zu finden sind.
Ja, nehmen wir mal Apollo 13. Ne? Da geht es ja darum, dass die Mondlandung eigentlich dann darum spielt, dass sie alle, die Astronauten, wieder heil auf die Erde zurückkommen müssen. Und das ist ganz interessant gemacht, weil die Dialoge wirklich authentisch damals von den NASA so aufgezeichnet wurde, so im Film verwendet. Aber trotzdem ist der Film, was die NASA damals bedeutet hat, die ganzen Propagandaprojekte, was dahinter steckt, wird nicht miterzählt. Und die Astronauten, ja, da kommen so die US-amerikanischen Tugenden durch. Also die haben zwar ihre Anzüge an, aber du spürst trotzdem die ganze Zeit die karierten Hemden, die sie so hochkrempeln. Hier ist der US-amerikanische Self-Made-Man am Werk, der es schafft. Und das findet man in allen Filmen eigentlich so, diese US-amerikanischen Ideale, die aber nie in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gezogen werden bei Ron Howard.
Hillbilly Elegy ist also das jüngste Werk von Ron Howard und es ist ab kommendem Dienstag beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss, gerne.
Und das hier ist Joy Denalani von ihrem neuen Album Let Yourself Be Loved. Das erste Mal übrigens, dass eine deutsche Künstlerin eine Platte beim legendären Motown-Label herausgebracht hat. Wie Weihnachten so wird in diesem Corona-Jahr, ist das wohl so unklar wie schon lange nicht mehr. Aber vielleicht wird es ja erst recht zu einer Sehnsucht nach Weihnachtsfilmen oder Serien führen, in denen die Weihnachtswelt noch in Ordnung war, mit all den Freuden und Verwerfungen, wenn Familie aufeinander trifft. Über Weihnachten ist eine solche Serie, eine Miniserie, die ab Freitag bei Netflix zu sehen ist.
Freue ich mich auf Weihnachten, ey.
Aber als Bastian, gespielt vom Comedian Luke Mockridge, aus Berlin ins elterliche Haus in der Eifel kommt, erfährt er erstmal, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist.
Dass du dich einmal zusammenreißt. Wer hat denn hier wem die Freundin ausgespannt?
Aber du hast nicht zurückgerufen. Was hätte ich denn machen sollen?
Ich bin weg.
Weihnachten! Es ist Weihnachten, verdammt nochmal!
Über Weihnachten basiert auf dem Roman 7 Kilo in 3 Tagen von Christian Huber. Autor, Musikproduzent, Podcaster und viel im Comedy-Bereich unterwegs. Und daher, aus der Comedy, kennen sich auch Huber und Tobi Baumann. Tobi Baumann, der wiederum viel mit Anke Engelke und Bastian Pastewka gearbeitet hat, hat über Weihnachten mitproduziert und er hat Regie geführt. Mit ihm, mit Tobi Baumann, habe ich über Weihnachtsfilme, Comedy und die Romanvorlage gesprochen.
Da ich selber vom Dorf komme, der Luke auch aus der Bonner ländlichen Umgebung, der Dennis Eick, einer der Autoren, eben auch eher so aus dem NRW-ländlichen Umfeld, haben wir sehr schnell eine große Schnittmenge gehabt an Geschichten vom Nachhausekommen, weil Weihnachten doch ganz stark geprägt ist von diesem Nachhausefahren und diesem mal wieder in der Familie sein und da ein paar Tage in so einer Art von Zeitkapsel zu verbringen, wo man auf einmal wieder zu Hause wohnt und wieder klein ist. Und damit spielen das, was dann rundherum passiert, dass eben alle, auch die Freunde von früher, die auch alle weggehen, die alle irgendwie in dieser komischen Zeit, in dieser Übergangsphase zwischen den Jahren zurück in ihr Nest kommen und sich auch wieder so ein bisschen ursprünglich miteinander zusammenrotten und verhalten, dass das so, das hat eine ganz besondere Stimmung. Und das war eigentlich das Hauptding, was wir treffen wollten. Und es war auch der Hauptaspekt, den wir bei 7 Kilo in 3 Tagen gefunden haben.
Nun kommt Bastian also nach Hause und trifft dort die Familie und seine Freunde und bekommt mit, dass es viel gibt, von dem er gar nichts wusste. Er ist enttäuscht, verletzt und muss lernen, dass auch er ja nicht wirklich ehrlich mit den anderen ist, dass auch er vorgibt, mit der Musik in Berlin erfolgreich zu sein, was leider überhaupt nicht der Fall ist. Inwiefern bringt diese Weihnachtsreise für ihn auch ein Erwachsenwerden mit sich? Ist also eine Art Coming-of-Age-Geschichte.
Total. Also es ist wirklich Coming of Age, komprimiert auf 3 Tage, in denen alles eskaliert, weil eben genau das passiert. Er kommt zurück und wurstelt sich eigentlich so wie immer so ein bisschen durch, indem er einfach den Sachen ausweicht, indem er einfach, wenn ihn jemand fragt, wie es ihm geht, er einfach sagt, ja, ja, geht schon, läuft super, anstatt zu sagen, mir geht's schlecht, meine Freundin hat mich verlassen, die ist jetzt mit meinem Bruder zusammen, bin eigentlich total unglücklich, pleite und alles. In seiner Welt lügt er auch nicht, weil er sagt halt einfach nicht die Wahrheit, aber er sagt nichts Falsches. Und was ihn dann total auf die Palme bringt, was die Eskalation bewirkt, ist halt eben, dass er das Gefühl hat, dass alle anderen ihm was vormachen, ihm belügen, obwohl er eben selber nicht die Wahrheit sagt. Und er sehr spät erst rausfindet, dass eigentlich nicht die anderen das Problem sind, sondern er. Und er einfach sich den Dingen stellen muss und er auch einfach Dinge selber in die Hand nehmen muss, weil es eben sich nicht alles von alleine löst und weil nicht die anderen immer alles für ihn machen können. Und auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht unbedingt einen selbst betreffen, sondern die andere betreffen, und dafür Empathie und aktiv zu werden, ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, objektiv betrachtet zum Erwachsenwerden beiträgt. Und deshalb, ja, ist es Coming of Age.
Über Weihnachten bewegt sich ja so im Bereich sowohl Comedy als auch Drama. Und ich würde gerne noch ein bisschen über den Humor sprechen in der Serie. Da ist so eine Szene ganz am Anfang. Bastian kommt aus Berlin nach Hause. Man sieht in der Totalen einen Bahnhof mitten im Nichts, in der Pampa sozusagen. Bastian rennt auf seinen Vater zu. Sie fliegen sich in die Arme. Dann Schnitt, dann kommt die reale Szene. Es ist ein sehr steifes Guten Tag sagen. Können Sie uns einen Einblick gewähren, wie Sie, was die Regie angeht, also vieles im Schnitt entstanden, aber was die Regie angeht, mit Einstellungen, im Spiel mit den Schauspielern, wie Sie da am Humor gearbeitet haben?
Also das ist ja ein gutes Beispiel für etwas, was wir für uns sehr früh im Buch entwickelt haben als Mittel, um den Bastian zum einen zu charakterisieren als das, was er ist, ein kreativer, verträumter, manchmal ein bisschen weg von der Realität seiender Charakter, ein Künstler, der eben manchmal einfach nicht so auf dem Boden der Realität ist, aber in jeder dieser Szenen, da gibt es noch mehrere von, dann knallhart auf den Boden der Realität geworfen wird. Das ist von vornherein so angelegt und das ist dann natürlich auch immer eine Frage der Dosierung. Über die Jahre, in denen ich mich mit Comedy beschäftigt habe und beschäftige, ist es interessanterweise so, dass ich zunehmend das Gefühl habe, dass es mal ganz gut ist, einen Gag auch wegzulassen zugunsten der Emotionen, gerade in sowas wie in so einer Familiendramödie. Die Engländer sagen ja Comedy-Drama, was irgendwie ein Wort ist, was es bei uns so nicht gibt. Aber ich finde diese Kombination, dass es eben Comedy und Drama vereint, sehr gut, weil es eigentlich in erster Linie darauf basiert, dass ich eine Figurenkonstellation habe, die sehr viel Drama hergibt und die sehr viel Emotionen generiert und dadurch eine Nahbarkeit und dadurch auch in der Comedy die Möglichkeit habe, wirklich über die Situation zu lachen, egal von welcher Figur sie kommt, weil ich bin allen Figuren abwechselnd nah. Und eben gerade bei Bastian ist es wirklich so, dass wir gehen ja auf eine dreitägige Reise mit ihm nach Hause und ich will der Figur zu jeder Zeit nah sein und jederzeit das Gefühl haben, ich weiß, was in dessen Kopf vorgeht. Und da ist das natürlich ein schönes Mittel.
Gleichzeitig gibt es ja auch eine lange Tradition von US-amerikanischen Weihnachtsfilmen, auch im Comedy-Bereich. Ein bisschen wollten Sie aber auch an diese Tradition mit anschließen, oder?
Naja, natürlich kommt man immer, wenn man sowas entwickelt und wenn man über sowas nachdenkt, vor allen Dingen im Handlungsebenenbereich, kommt man automatisch daran, dass es diese Plots, die verschiedenen 20 Masterplots alle irgendwo schon mal gibt in unterschiedlicher Ausarbeitung und dass bestimmte Dinge gerade in der amerikanischen Komödie natürlich einfach auch wahnsinnig gut funktionieren und man natürlich diese Mechaniken, also in der Comedy arbeiten wir ja ganz viel mit Mechaniken, wo man weiß, ich muss da anfangen, da muss ich hin, um das dann zu brechen, dann wird's lustig. Und das ist natürlich eine Kultur, die ist wahnsinnig amerikanisch. Trotzdem finde ich, dass gerade die Art von Figuren und die Art von Gefühl auf der zwischenmenschlichen Ebene doch europäisch eine andere ist und wir da uns ein bisschen davon lösen und auch bewusst uns davon lösen, weil ich finde, da haben wir oft einen anderen Ansatz. Also ich würde gar nicht sagen deutsch, sondern da sind wir in Europa, glaube ich, haben wir da oft ein anderes Lebensgefühl. Ja, also sowas wie, wenn es um eine Love Story geht, dann ist es halt in Amerika immer so von diesem Dating-System geprägt und von auch teilweise ja von einer sehr starken, verklemmten Haltung. Und in Europa haben wir da einen anderen Umgang mit und sind da wesentlich offener und freier und können da auch wesentlich freier erzählen dadurch.
Sie sind ja schon sehr lange im deutschen Comedy-Bereich unterwegs, mit Ladykracher, mit Anke Engelke angefangen oder Pastewka. Wie würden Sie denn die Veränderungen im deutschen Comedy-Bereich beschreiben?
Ja, also ich glaube, dass die Vermischung von Comedy und Drama und der Wunsch und der Mut, auch in der Comedy authentischere, dramatischere Figurenkonstellationen und die Mischung von Tragik und Komik wesentlich zugenommen hat. Also sehen wir ja auch bei so Dingen wie Das letzte Wort mit Anke, selbst bei Pastewka eben in den letzten 3 Staffeln, die ich als Produzent betreuen durfte, haben wir auch da eine stärkere Vermischung vom Drama und der Comedy gefunden. Ich glaube, es hat immer auch was mit der Zeit zu tun, weil Comedy ja auch durchaus immer im Kontext zu sehen ist, wann sie stattfindet. Und klar, die 80er und die 90er und auch teilweise die 2000er waren sicherlich ein wenig unbeschwerter und man hat einfach Quatsch gemacht mehr. Und jetzt ist es so, dass das Umfeld vielleicht auch ein bisschen komplexer geworden ist und dadurch werden die Figuren komplexer und man hat das Gefühl, man kann so ganz einfache Dinge nicht mehr erzählen, sondern muss das auch widerspiegeln und fühlt sich auch ein bisschen verantwortlich, mehr Haltung in der Unterhaltung zu transportieren, weil man eben vielleicht auch sagt, in schwierigeren Zeiten hat auch eine andere Aufgabe. Und es ist, glaube ich, einfach auch wegen des größeren Angebots oder der größeren Möglichkeiten, Comedy zu platzieren, gibt es einfach auch eine größere Form von Varianz da drin.
Ab kommenden Freitag ist erstmal die Miniserie Über Weihnachten zu sehen. Vielen Dank, Tobi Baumann.
Vielen Dank.
Seit 2004 findet jährlich das Cinefest statt, ein Festival des deutschen Filmerbes. Es gibt Filmvorführungen und auch immer einen Kongress. In diesem Jahr stand er unter dem Motto Kino, Krieg und Tulpen, deutsch-niederländische Filmbeziehungen. Ganz konkret geht es da um die Zeit zwischen 1933 und 1940, als viele Künstler vor den Nazis flohen und emigrierten. Und wie viele Filmveranstaltungen derzeit fand auch dieses online statt. Bis morgen können Sie viele der Filme, über die ich jetzt mit Jörg Taschmann rede, auch online anschauen. Jörg, man weiß, dass viele Filmschaffende aus Deutschland, Österreich, Ungarn oder der Tschechoslowakei nach 1933 auswanderten nach Großbritannien und in die USA. Die bekanntesten sind sicherlich Fritz Lang, Billy Wilder oder Detlef Sierk, der sich später in Hollywood Douglas Sirk nannte. Von den Emigranten in den Niederlanden weiß man eher wenig. Wie kommt das?
Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass die Niederlande jetzt, was ein Filmland angeht, nicht besonders bedeutend waren. Also da fand jetzt keine Kinematografie statt, die man außerhalb der Niederlande groß wahrgenommen hätte. Zum Beispiel in dieser Zeit, über die wir jetzt reden, zwischen 33 und 40 sind gerade mal 37 Filme ins Kino gekommen und davon 21 von diesen Immigranten, die eben aus Deutschland, Österreich oder Ungarn kamen. Und das, glaube ich, ist der eine Grund. Der andere ist, viele haben es wirklich nur als Durchgangsstation genommen. Einige haben wirklich nur einen Film gedreht, wie Max Ophüls beispielsweise oder Detlef Sierk, Douglas Sirk, und sind dann auch wieder weitergezogen. Und dann war einfach die Möglichkeiten, dort Filme zu drehen, man hatte nicht viel Geld und so weiter. All das, glaube ich, führt eben dazu, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dann kommt hinzu, dass man sich in Deutschland auch nicht sonderlich dafür interessiert hat. Das hat manchmal bis zu 50 Jahren gedauert, bis selbst von diesen großen Namen die Filme dann mal irgendwann im dritten Programm der ARD gezeigt wurden. Ein Film von Detlef Sierk, Bütje, der ist erst 2016 gezeigt worden. Also nur mal, um zu zeigen, dass sich dann auch die Deutschen irgendwie nicht so wahnsinnig dafür interessiert haben, was ihre Landsleute mal in der Emigration so an Filmen gemacht haben.
Wer kam denn alles in die Niederlande außer Regisseuren?
Das ist eben das Erstaunliche. Es sind eben nicht nur Regisseure gekommen, sondern es kamen eben vor allem auch Drehbuchautoren, Kameramänner, Bühnenbildner, Filmmusiker. Und das ist mal ganz lustig, wenn man sich so einen Vorspann anguckt von so einem Film, dann siehst du erst die ganzen deutschen Namen und danach, wenn es um die Schauspieler dann geht, das sind dann immer nur Holländer, weil all diese Filme sind dann auch wirklich in Niederländisch gedreht worden.
Und nun kann man, wie gesagt, fast ein Dutzend Spielfilme online sehen. Was gehört da alles dazu?
Also ich pick jetzt mal zwei Beispiele heraus. Das eine ist Komödie um Geld, also Komödie ums Geld von Max Ophüls. Das ist ein Film, wo Eugen Schifftan beispielsweise die Kamera gemacht hat. Und dieser Eugen Schifftan ist bekannt geworden, weil er so einen Kameratrick gemacht hat, den Fritz Lang dann in Metropolis verwendet hat. Er hat später sogar einen Oscar bekommen, wie er nach Hollywood weitergezogen ist. Also das waren wirklich zwei ganz große Könner, die ursprünglich eben aus Deutschland kamen. Es geht um einen ganz anständigen Geldboten, der Geld verliert und dadurch in die Bredouille gerät. Und dann ist es irgendwie auch eine Satire über den Kapitalismus und was dann zum Beispiel so eine Bank macht, die ihn mit Absicht eben einstellt, um sich zu bereichern. Und diese Mischung irgendwie von Brechter Verfremdung, von tollen Bildern, da sind wahnsinnig gefilmte Traumsequenzen drin und irgendwie auch so einem komödiantischen Aspekt, die ist wirklich ganz gelungen. Das ist eigentlich ein typischer früher Max Ophüls, kann man sagen. Man erkennt da viele Elemente wieder, die er dann später wiederverwendet hat.
Sehr viele Immigranten wie Kurt Gerun waren Juden, die dann in den Niederlanden ja auch wieder Gefahr liefen, verfolgt zu werden. Das wurde beispielsweise auch in einer Veranstaltung thematisiert, die sich mit dem Holocaust der niederländischen Juden, aber auch der in den Niederlanden lebenden Emigranten auseinandersetzte. Um welche filmischen Beispiele ging es da genau?
Also Kurt Gerun ist vielleicht da wirklich die tragischste Figur der deutschen Filmgeschichte, was so ein Schicksal anbelangt. Er war ja bekannt erstmal als Schauspieler geworden, zum Beispiel spielt er diesen Zauberkünstler an der Seite von Marlene Dietrich in Der blaue Engel, hat eben dann als Regisseur noch in den 30er Jahren Filme mit Hans Albers und Rühmann gemacht. Und in Holland einen Film, den man jetzt auch eben mehrere Filme, einen davon kann man jetzt sehen, Mysterie von der Mondscheinsonate, also das Geheimnis der Mondscheinsonate, ist auch ein Film, den man jetzt sehen kann dort. Und er hat einen sehr berüchtigten Film machen müssen, weil er nach Theresienstadt kam. Und dieser Film, der war jahrzehntelang wurde der nur bezeichnet als Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Das war aber ein Spotttitel, den die Juden in Theresienstadt diesem Film gegeben haben. Der offizielle Titel auch von den Deutschen war einfach nur Theresienstadt, ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet. Das war ein Propagandafilm, der zeigen sollte, wie gut es den Juden eigentlich unter den Deutschen geht. Kurt Gerun ist dann mit all denen fast, die an diesem Film teilgenommen haben, im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert worden und sofort umgebracht worden. Also wirklich eine ganz tragische Geschichte. Er war halt damals ein bisschen umstritten, weil viele ihm vorgeworfen haben, er hätte da den Nazis zugedient, aber das ist natürlich absurd. Er hat natürlich auch gehofft, sein Leben zu retten und andererseits war er ein Filmemacher und er hatte irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt wieder einen Film drehen. Was interessant war an diesem Kongress, war aber, dass man mit Mythen aufgeräumt hat um diesen Film. Zum Beispiel war es ein tschechisches Wochenschau-Team, was diesen Film gedreht hat und die haben sich dann auch massiv in den Schnitt und so eingemischt. Das war gar kein Kurt Gerun-Film in dem Sinne, wo er irgendwie eine künstlerische Hoheit gehabt hätte.
Also das heißt, das wurde auch thematisiert, dass Kurt Gerun im Prinzip jahrzehntelang verfilmt worden ist, weil er diesen Propagandafilm gedreht hatte.
Genau, das wurde dann von einem niederländischen Filmexperten eben auch ein bisschen aufgedröselt, wurde ein bisschen gezeigt, dass dieser Film zum Beispiel verschollen war nach dem Krieg, den hat man über 20 Jahre gar nicht gefunden. Dann hat man immer mehr Teile davon gefunden, viele sieht man heutzutage in sehr vielen Dokumentarfilmen und Kurt Geruns Rolle ist da eben lange Zeit sehr umstritten gewesen, aber ich glaube, man neigt heute wirklich auch dazu, ihn da zu rehabilitieren und eben auch zu sagen, er hatte auch wirklich gar nicht die Wahl.
Jörg Taschmann über das Festival des deutschen Filmerbes Cinefest. Und wenn Sie die erwähnten Filme sehen wollen, dann gehen Sie am besten auf die Seite des Festivals cinefest.de und Sie können auch den YouTube-Kanal des Niederländischen Filmmuseums iChecken. Das hier ist ein Song aus dem aktuellen Album von Sophie Hunger, Security Check. Es war schon lustig, wie Bill Murray vor nun mehr als einem Vierteljahrhundert in einer Zeitschleife festhing und ihn täglich das Murmeltier grüßte. Immer und immer wieder, ewig und drei Tage. Weniger lustig, aber auch ähnlich ist das Gefühl, das viele von uns in diesem ausgehenden Corona-Jahr und im zweiten Lockdown beschleicht. Die Tage fühlen sich wie eine Zeitschleife an. Hartwig Tegler hat in den Top 5 5 Filme ausgewählt, die erzählen, was dieses Gefangensein in einer Schleife oder in ewiger Wiederholung mit den Menschen macht.
Lust auf einen Film?
Eine Schleife konserviert die letzten 24 Stunden.
Wollen Sie sich nicht ruhig die Zeit nehmen,
dieser einzigartige Moment, etwas schon einmal erlebt zu haben?
Setzt man die Schleife zurück, erlebt man den Tag nochmal aufs Neue.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, Primer von Shane Carruth, 2004.
Die vier Ingenieure haben Glück, dass der Pilz in der neu gebauten Maschine zu einer Größe wuchs, für die es eigentlich Jahre bräuchte. Die Zeit da drinnen verläuft eben anders. Natürlich steigen auch die Männer nun hinein, beobachten Aktienkurse in der Zukunft und machen in der Gegenwart viel Geld. Aber dann ist da die Geburtstagsfeier, auf der ein Geschäftskonkurrent eine Knarre zieht. Aaron, einer der Ingenieure, muss diesen Abend in einer selbst konstruierten Zeitschleife wieder und wieder durchleben, um die gefährliche Situation zu lösen. Nicht nur in Primer, auch sonst sind Zeitreisen und Schleifen in der Zeit schwer zu verstehen. Aber Filme darüber provozieren ein wunderbares mentales Wuschigsein. Die vier jungen Männer hatten übrigens das trügerische Gefühl, Meister der Zeit zu sein. wenn's mal
Platz 4
nicht läuft.
Lola Rent von Tom Tykwer, 1998.
Dann könnte es, Konjunktiv, die Wiederholung einer Zeitspanne wieder richten. Lola hat 20 Minuten.
20 Minuten?
Ja, 20 Minuten, Lola.
Wenig Zeit, um die 100.000 D-Mark in Scheinen zu besorgen, die Manni in der U-Bahn liegen ließ, die aber der Gangster wiederhaben will. Lola rennt also los. Dreimal. Drei unterschiedliche Realitätsoptionen für die Auflösung dieser Rettungsgeschichte. Von Lolas Tod über den von Manni und dem glücklichen Ende in Sachen Geldabgabe und Liebe. Welche Variante dieser 20-Minuten-Schleifen die wirklichere ist? Tja, Zeit, Vergehen der Zeit und Vergänglichkeit rufen das irritierende Gefühl hervor, in einem Ablauf gefangen zu sein, auf den wir keinen Einfluss nehmen können. So folgenreich nämlich sind kleinste Veränderungen für das, was dann daraus entsteht. Lola mag rennen, wie sie will. In der Hand hat sie nichts. Captain Coulter Stevens hat...
Wie immer haben Sie 8 Minuten.
Platz 3. Source Code von Duncan Jones, 2011.
Der Soldat erwacht nach dem Crash des Zuges, terroristischer Bombenanschlag, in einer Art Cockpit.
Wo bin ich?
Sie sind im Innern des Source Code.
Ein Computerprogramm, das jemanden im Körper eines Verstorbenen die 8 Minuten vor dessen Tod wiedererleben lässt. Also zurück in der Zeit und in den Zug.
Es ist derselbe Zug, aber es ist anders.
Um das Attentat zu verhindern. 8 Minuten in einer alternativen Realität, mehr ist nicht drin. Aber vor allem wollte Captain Coulter ja seine eigene Vergangenheit ändern. In all diesen Zeitschleifen, die er durchlebte, durcharbeitete, wurde nämlich klar, dass er jemand ganz anders ist, als er von sich denkt. Da muss er ran, bevor die Zeit ganz abläuft.
Platz 2, die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton, 2016.
Für die auf der Insel in Wales lebenden Außenseiter mit ihren besonderen Kräften, Geschwister quasi der Zauberer und Mutanten aus dem Harry Potter oder dem X-Men-Kosmos, für sie ist das Waisenhaus Zufluchtsort erschaffen von Miss Peregrine.
Eine Imbrin hat die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Wir wählen einen sicheren Ort, einen sicheren Tag und kreieren eine Schleife.
Miss Peregrines magische Uhr ist dabei immer gestellt auf ein Datum und eine Zeit, auf die 24 Stunden des 3. September 1943.
Setzt man sie täglich zurück, kann man dort auf ewig leben, ganz und gar sicher vor der Außenwelt.
Und den eindringenden Monstern, die auf die Augen der Kinder aus sind. Dass das nicht gut gehen kann mit der Zeitschleife an diesem 3. September, ist schnell klar. Denn immer wieder, wenn auch gut geschützt, das Gleiche zu erleben, bedeutet Entwicklungsstillstand und fürchterliche Langeweile.
Platz 1. 12 Monkeys von Terry Gilliam, 1995.
Am Anfang ist das Ende schon passiert. Nach einer Viruspandemie hat sich der Rest der Menschheit unter die Erde zurückgezogen. Lockdown par excellence. Freiwillige des Jahres 2035 wie Cole, Bruce Willis, reisen wieder und wieder in die Zeit vor dem Ausbruch und kehren,
welches Jahr ist es?
Wenn's gut läuft, zurück.
Für welches Jahr halten Sie es denn?
Um Informationen über den Ursprung des Virus zu bekommen. Aber die Zeit beginnt bei diesen Reisen in der Zeit zunehmend zu verschwimmen. Was ist Anfang? Was Ende? Alles nur Schleifen?
Verstehe ich Sie richtig, dass wir jetzt nicht in der Gegenwart sind?
Natürlich nicht.
Wenn Cole am Ende sterbend auf sich als kleinen Jungen schaut, zwei crashende Zeitebenen, dann wird genau in diesem Moment das tödliche Virus freigesetzt. Was immer wir auch mit Zeitreisen und fabrizierten Zeitschleifen anstellen, sicher ist nur dies. Am Ende kommt das Ende von jedem von uns.
Jetzt ist zum Glück erstmal nur die Sendung zu Ende, aber in der Dauerzeitschleife können Sie sich Vollbild natürlich als Podcast anhören. Abonnieren können Sie den zum Beispiel über unsere App DLF Audiothek. Ich bin Susanne Burg und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Viel Spaß dabei.